Ihr Lieben, schlagt gerne mit mir das Lukas-Evangelium auf. Und Renate, wir machen so ein bisschen da weiter. Lukas 15, die Verse 1 bis 7. Lukas 15, 1 bis 7. Und wir haben auch was auf dem Schirm. Es nahten sich ihm, nämlich Jesus, aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt, und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Amen. Ich überschreibe diese Predigt das Gleichnis von den 99 verlorenen Schafen. Falls sich irgendwas komisch vorkommt, abwarten. Wir haben 2002 unsere Gemeinde gegründet, habe ich erzählt. Und hier ist, das bin nicht ich, sondern das ist der Pastor Olaf. Marbach im Bürgerhaus war der Gründungsgottesdienst. Wir hatten getitelt auf der Einladung, wir wollen eine Stimme für Jesus sein in dieser Stadt. Das war anhand der Situation, wo Jesus sagt, wenn die hier schweigen, dann werden die Steine schreien. So, die liebe Nadja hat daraus gemacht, wir wollen die Stimme für Jesus sein. Das haben wir natürlich so nie behauptet. Das wäre ein bisschen größenwahnsinnig. Aber eine Stimme für Jesus sein in dieser Stadt, im Konzert mit den anderen Gemeinden. Das war von Anfang an unser Anliegen. Und das bleibt es. Und wir haben das erlebt. Gott hat es möglich gemacht. Unterschiedlich intensiv. Wir haben uns, man wünscht sich immer mehr, klar. Man merkt, na, viel wachsen neue Gemeinden, dann kommen wieder Leute aus einer anderen Gemeinde, gehen darüber, dann gehen wieder Leute weg, wieder in die dritte Gemeinde. So, und jeder hat das Gefühl, wir wachsen. Aber wir haben erlebt, dass Menschen dazukommen, die Jesus noch gar nicht kannten. Oder die lange weg waren, die verletzt waren von Gemeinde, die neu Mut gefasst haben, die neu Schritte gegangen sind. Und wir haben gerade davon gehört, wie das regelmäßig auch auf der Straße passiert. Und wir sehnen uns nach mehr davon. Und wir haben formuliert, haben das auch von Gott empfangen, dass wir die Berufung haben, Hoffnungsträger zu sein in Marburg und darüber hinaus. Hoffnungsträger zu sein oder zu werden. Und wir haben die letzten Wochen uns in vielen Predigten mit diesem Ansatz beschäftigt, dass wir sagen, wer sind unsere Hoffnungsfreunde? Wer sind Menschen um uns herum, denen wir Hoffnung von Jesus, denen wir Liebe von Jesus weitergeben wollen? Und die Idee, wenn wir da von den Hoffnungsfreunden reden, ist gar nicht, dass das besondere, also andere Menschen sind als andere Freunde, sondern es geht darum, dass wir anfangen, unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Kollegen mit den Augen von Jesus zu sehen. Und er ist der, der ihnen Hoffnung schenken möchte. Und das ist das Zentrale, was ich hier sehe in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, die erstmal passiert. Es gibt ja einen Rahmen, Begegnung, Menschen kommen zu Jesus und dann erzählt er diese Geschichte. Und beides spiegelt etwas wieder von dem Herz von Jesus, von dem Herz des guten Hirten. Also, Wie war das? Es nahten sich zu ihm alle Zöllner und Sünder. Das war so eine Kategorie. Ja, wir diskutieren viel über Zölle gerade. Hier ging es um Leute, die mit der römischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben. Viele kennen den Rahmen. Also Leute, die verhasst waren, die am Rand waren, die allgemein als Sünder bezeichnet wurden. Könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen, was das für Leute waren. Die auf jeden Fall, die meistens in den frommen Kreisen gar nicht erst hingehen und auch nicht gern gesehen sind, kommen zu Jesus und sind offensichtlich willkommen bei Jesus. Und sind so willkommen bei Jesus und kommen in einer solchen Kontinuität. Also es nahten sich ihm, ist hier nicht, dass es einmal passiert. Sondern es geht, was Lukas beschreibt, ist, das ist die ganze Zeit passiert. Das waren die Leute, die immer so um Jesus rumhingen. Und die religiöse Elite sagt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Dieser nimmt die Sünder an. Später wurde da ein christliches Lied draus getextet. Jesus nimmt die Sünder an. Das war aber hier nicht als Kompliment gemeint. Sondern mit was für Leuten hängt dieser Jesus rum? Sage mir, mit wem du dich umgibst. Ja, und ich sage dir, wer du bist. So, das war die Logik. Und Jesus entschuldigt sich nicht, sagt ja, stimmt, den hätte ich nicht ganz in die erste Reihe setzen sollen, das ist ein bisschen schlechte PR oder so, sondern wie Jesus ist, er nimmt diese Angriffe und dreht sie direkt um und macht so ein, wie sagt man das, so ein teachable moment da draus, sagt ja, ich will euch erklären, was hier gerade passiert. Ich will euch erklären, was gerade passiert. Und er teilt etwas von seinem Herzen, von dem Herzen des guten Hirten. Und er fängt an mit einer Frage, auch wieder typisch Jesus. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und dann nicht 99 in der Wüste lässt? Und ich habe mich gefragt, also das Bild spricht, glaube ich, für sich. Ne? Da die sind, also Wüste ist so die einöde Steppe, nicht Sandwüste, da finden die Schafe nichts zu fressen, aber so, wirklich in der Pampa, wo es auch gefährlich ist. Und der steigt dem einen Schaf nach. Und Jesus sagt, würde doch jeder von euch machen. Und ich habe mich gefragt, ob das so ist. Ob das nicht die erste Herausforderung ist. Ob nicht jetzt in dem Bild hier mancher Hirte sagt, naja gut, schade um das eine Schaf. Das war aber auch eher sowieso klein oder ein bisschen verwirrt oder so, das läuft immer weg oder so. Ich gucke lieber, dass ich die 99 behalte. Nachher gehe ich weg und dann kommt der Wolf von der anderen Seite oder irgendwelche Räuber und dann hab ich gar keine Schafe mehr. Und auch, ich sag mal, ohne Bild im christlichen Kontext ist Kirche nicht dann oft eher darauf bedacht, okay, wir wollen wenigstens Bestandspflege machen. Wenn wir jetzt was ändern, um neue Leute zu gewinnen, nachher verscheuchen wir die schon kommen. Und ein bisschen Schwund ist ja auch normal. So auf Freizeiten oder Nachtwanderungen oder so ist das immer so der Schnack. Ne? Kennt ihr vielleicht? So, ja, 10% ist normal oder so. Oder man hört dann von Kirchenvertretern, die sagen ja, demografischer Wandel und so. Und ja, das ist halt, wir werden uns halt halbieren in den nächsten Jahren nochmal und so weiter. Und man gewöhnt sich so dran. Und Freikirchen reden normalerweise ein bisschen anders, aber sind oft auch vor allem mit sich selbst beschäftigt. Und meine Erfahrung ist gar nicht so sehr in dieser Gemeinde, aber generell in Gemeinde, ne, wenn du so 5% der Energie darauf setzt, wie können wir Menschen gewinnen von außen, dass dann schon einige unruhig werden, sagen, ja, ist ja alles gut und schön, aber wir müssen uns doch auch mal um uns kümmern. Und dagegen setzt Jesus, also ja, wer von euch würde das nicht auch machen, fragt Jesus. Und das ist vielleicht so die erste Herausforderung. Ja, okay, was ist mein Herz dabei? Und wir können dann das Herz von Jesus sehen, der sich selber als den guten Hirten ja hinstellt. Übrigens ist das ein Bild in Hesekiel 34 zum Beispiel von Jahwe, von Gott selbst. Und Jesus sagt eigentlich auch, ich bin Gott. Ich bin dieser Hirte, der Israel weidet. Und ich mache mich auf den Weg. Und wir sehen hier, hier ist vom Suchen die Rede, hier ist vom Finden die Rede, hier ist von der Freude die Rede. Das Erste ist, also er merkt überhaupt erstmal, dass einer fehlt. Das ist ja schon mal wichtig. Ne? Er nimmt jeden Einzelnen, jede Einzelne wahr, sagt, wo ist die? Da fehlt mir noch jemand. Sagt nicht, ist doch schon ganz 99 Schafe. Also ich würde nicht merken, ob das 99 oder 100 sind. Aber er kennt die, die dazugehören, er kennt auch die, die fehlen. Und dann macht er sich auf den Weg. Lukas 15 ist ja diese Dreifachgeschichte. Übrigens erzählt er ihnen nicht drei Gleichnisse, sondern erzählte ihnen dieses Gleichnis. Und dann erzählt er eigentlich drei verschiedene Geschichten, die aber immer die gleiche Pointe haben, mit unterschiedlichen Variationen. Also die Geschichte hier vom Schaf, dann ist da die Frau, die eine Münze verliert und dann ist die berühmte Geschichte von dem Vater und den zwei Söhnen. Vom Suchen, vom Finden, Schaf, Münze, Sohn. Es steigert sich so irgendwo, also ich weiß nicht, vom Schaf zur Münze weiß ich nicht, aber die Geschichte mit dem Sohn ist natürlich nochmal deutlicher, da ist einer, der selber auch ziemlich destruktive Entscheidungen trifft. Aber es geht nicht damit los. Es geht übrigens überhaupt nicht mit Moral los. Und das finde ich auch wichtig in der Geschichte hier. Dieses Schaf, das geht irgendwie verloren. Die Münze kullert irgendwo unter die Bank. Und da ist nicht von Vorwürfen die Rede, von Vorhaltungen. Und wie konnte das denn passieren? Was denn hier los? Menschen geraten manchmal auch auf Abwege, so wie dieses Schaf. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, heißt es in Jesaja 53. Und der Punkt, den Gott macht, ist nicht, den Punkt, der Jesus macht, ist nicht, das hätte doch nie passieren dürfen, sondern was verloren geht, kann auch wieder gefunden werden. Und ich mache mich auf den Weg zu dir. Er sucht. Er sitzt nicht, also wir haben dann den Vater im Gleichnis, der dann wartet und Ausschau hält. Aber hier der gute Hirte macht sich auf den Weg. Er fängt an zu suchen, aktiv. Er hält Ausschau. Ja, er riskiert vielleicht sogar den Rest der Herde, um zu finden. Und dann heißt es auch nicht, er guckt mal so ein bisschen rum, sondern er geht dem Verlorenen nach. Wie lange? Wie lange? Bis er es findet. Bis er es findet. Und das ist auch die Erwartung, mit der er losgeht. Und dann trägt er es auf seinen Schultern, dieses Bild vielleicht vor Augen, die Älteren kennen noch Keith Green oder so, Jesus mit Lämmlein auf den Schultern und so, sehr, sehr romantisch. Aber tatsächlich so ein Schaf zu tragen irgendwo in den Bergen, wo es ein bisschen schroff ist, stelle ich mir gar nicht so ein. Das zappelt ja wahrscheinlich auch. Das schmiegt sich ja nicht so an wie auf diesen Bildern. Sondern so, wenn du deine Katze zum Tierarzt bringen willst oder so. Der ist wahrscheinlich mit ein paar Schrammen nach Hause gekommen. Aber er geht dem Verlorenen nach. Nicht mit Vorwürfen, nicht mit wie konntest du nur, sondern komm doch nach Hause. Und er ruht nicht, bis er es gefunden hat. Und dann ist Zeit zu feiern. Dann ist die Freude groß. Und das ist das, was alles andere überstrahlt. Die Strammen und die Müdigkeit und keine Ahnung, vielleicht das Gemecker von den anderen Schafen. Wo warst du denn? Ja, unser Abendbrot ist verspätet. Sondern da ist Freude. Da ist Freude im Himmel. Da ist Freude bei diesem guten Hirten. Und Jesus erzählt diese Geschichte natürlich den Frommen und sagt, bei euch sollte Freude sein. Ihr solltet das sehen, was hier los ist und solltet nicht rummosern, sondern ihr solltet jubeln. Ihr solltet jubeln, dass die Leute kommen. Wenn Leute kommen, dann wird es unruhig, die setzen sich auf deinen Stammplatz, die stellen komische Fragen, die sprechen irgendwelche Diskussionen vom Zaun. Wie gut ist das? Wie gut ist das? Da ist Freude. Und der Herr feiert und dann sind wir gut beraten, mit ihm zu feiern. Die Menschen liegen Gott auf dem Herzen. Gott liebt Menschen, ganz unterschiedliche Menschen. Wir haben dieses Bild in der Offenbarung von der großen Schar aus allen Nationen, Stämmen, Sprachen, Völkern, die einmal anbeten werden vor Jesus, vor dem Vater, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er freut sich nicht einfach über die Statistik, dass das jetzt nochmal dann 100.000 mehr sind, sondern er freut sich über jede Einzelne, über jeden Einzelnen, weil er jeden Menschen liebt. Die Hoffnungsfreunde, die dir auf dem Herzen liegen, du darfst dir gewiss sein, dass sie Jesus mehr auf dem Herzen liegen als dir. Deine eigenen Kinder, deine eigenen Eltern, die vielleicht weit weg sind von Jesus. Jesus ist nicht weit weg von ihnen und sie sind ihm wichtiger, als sie dir sind, noch wichtiger. Du musst ihn nicht überreden, sie auch aufzunehmen, sie auch reinzulassen in sein Reich, sondern er arbeitet daran, dich wahrscheinlich zu bewegen, zum Beten, zum Gehen, zum Lieben, zum Reden, was immer gerade dran ist. Ich lade dich ein, diesem Herzen des guten Hirten nachzuspüren. Das gilt übrigens auch für dich. Ja, wir kommen gleich nochmal zu den 99, die da bleiben. Ja, aber das ist nicht, weil die ihm nicht wichtig wären. Oder dass Jesus irgendwie, dass der die Rebellen besonders liebt oder so. Sondern er ist dir nachgegangen. Er liebt dich so sehr. Er hat sich für dich gegeben. Der Menschensohn muss erhöht werden, haben wir im Wochenspruch gehört, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Er ist am Kreuz gestorben für dich. Das ist sein Herz für dich. Ja, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, habe ich eben schon mal gelesen, Jesaja 53, 6. Aber nicht nur Gott hat irgendwie einen Wegweiser hingepflanzt, sondern der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, auf Jesus, damit wir nach Hause kommen können. Ich lade dich ein, neu dich zu verbinden mit diesem Herzen des guten Hirten. Und wenn du diese Liebe für dich noch nie angenommen hast, dich noch nie hast beschenken lassen, sagst, ja, er meint dich. Ja, er will dich in seiner Familie ja haben. Ja, er will dich ganz nah bei sich haben. Und er freut sich über dein Ja. Dieses Schaf wird geschnappt oder die Münze wird wieder aufgesammelt. Aber das ist eben nur ein Teil der Geschichte. Wir sehen dann den Sohn am Ende dieses Kapitels, der sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und jeder, der sich aufmacht, der wird willkommen geheißen vom himmlischen Vater. Also das Herz des guten Hirten, lass uns da nah dran sein. Aber jetzt lass uns nochmal auf diese himmlische Mathematik oder vielleicht auch seltsame Mathematik gucken. Also wenn Jesus gesagt hätte, im Himmel wird genauso viel Freude sein über den einen, der nach Hause kommt, wie über die 99, die schon dabei waren, würde man vielleicht schon sagen, ja, das ist auch irgendwie ein bisschen ungleichmäßig. Einer und 99, ja, warum ist der eine da wichtiger? Jesus sagt sogar, es ist mehr Freude über den einen, der umkehrt, der nach Hause kommt. Und das kann ja schon provozieren. Also, ne, denk an den, wenn du die Geschichte kennst, bei den zwei Söhnen, Ende vom Kapitel, sonst lies es nochmal, da ist dieser große Bruder, der immer zu Hause geblieben war, der immer gearbeitet hat und der das gar nicht lustig findet, der sich gar nicht mitfreuen kann über den sogenannten verlorenen Sohn, der nach Hause kommt. Kriegt der jetzt eine Party und ich nicht? Das ist genau diese Provokation. Ja, manchmal hört man das auch von irgendwie Theologen, ja, irgendwie Gott liegen halt die Rebellen besonders am Herz oder so. Nein, Gott geht dem nach, der irgendwo der irgendwie verloren gegangen ist und sammelt ihn wieder ein, so wie manchmal meine Worte verloren gehen. Wir sind nicht für uns selber da. Ein englischer Bischof hat mal gesagt, die Kirche ist die einzige Organisation, die für die Leute da ist, die keine Mitglieder sind. Ja, also meistens gibt es so, manchmal agieren Kirchen auch dann so als Lobbygruppen, als Interessenvertretung von ihren eigenen Leuten. Und dass ja, in einem gewissen Maß ist das auch, gehört das vielleicht dann auch dazu, dass man sagt, hey, denk auch an uns. Aber unser, das ist nicht unsere Kernaufgabe, wie irgendeine Interessenvertretung. Eine Gewerkschaft ist mit, so wunderbar, dass wir Gewerkschaften haben. Ne? Und die sind für die da, die Mitglieder sind, um ihre Interessen zu vertreten. Das ist ihr Job. Aber wir vertreten die Interessen der verlorenen Schafe, die noch gar nicht dazugehören. Und daran dürfen wir uns daran erinnern lassen, dass wir nicht zu einer ja, Interessenvertretung von religiös interessierten Menschen werden. Jesus erklärt das ja nicht. Er sagt nicht, warum die 99, ja, er teilt einfach sein Herz. Er sagt, ich muss jetzt diesem einen nachgehen. Und ich lade dich ein, dich anzustecken zu lassen mit seiner Freude. Mit, ja, dass du dich mitfreust, dass du nicht vor allem die Probleme siehst. Es gibt dann, wenn natürlich da, wo Leben ist, da gibt es Probleme. Im Sprüchebuch gibt es diesen Vers, wo kein Vieh ist, da ist die Krippe sauber. Ja, also wenn du deinen Stall richtig sauber haben willst, musst du die Tiere abschaffen. Dann erfüllt der Stall nur nicht seinen Zweck. Wer kleine Kinder hat, weiß, wovon ich rede. Ja? Aber Kinderzimmer, wo es nicht unordentlich ist, weil da kein Kind ist, erfüllt nicht seinen Zweck. Und eine Gemeinde, wo alles ganz ordentlich ist, wo alle schon wissen, wie es geht, weil die schon 30 Jahre dabei sind, die erfüllt nicht ihren Zweck. Ich war vor ein paar Jahren an einem Treffen, da ging es um interkulturelle Gemeinde, um Dienst und Menschen, Migrationsgeschichte, Geflüchtete. Und da wurde diskutiert darüber, über die vielen Leute, wir haben Geschwister hier aus dem Iran heute, die wisst ihr, dass die persische Kirche, die farsisprachige Kirche, die Kirche ist weltweit, die am schnellsten wächst. Also nicht China, China weiß ich nicht, Statistik schwierig, Korea schrumpft, Westen sowieso, aber die Kirche, die am schnellsten wächst, nach dem, was wir wissen, ist die iranische Kirche, mitten im Feuer von Verfolgung. Und viele sind auch in Deutschland zum Glauben gekommen oder sind als Christen nach Deutschland geflohen, sind hier in die Gemeinden gekommen. Und da sind Herausforderungen natürlich, da sind dann auch Konflikte, da sind dann auch Enttäuschungen auf allen Seiten, da wo Menschen zusammenkommen, ist das so. Ich saß in dieser Runde vor ein paar Jahren und da waren also Pastoren, Leiterinnen und die haben darüber diskutiert, ja, man muss gucken, dass man die Leute auch nicht zu schnell tauft und so, und dass man, wie macht man Taufkurse und so weiter. Und ne, sowas, worüber Pastoren reden über sowas und ja, wie kann man das gut vorbereiten, dass die Leute auch wissen, worum es geht. Alles legitim. Aber ich habe gesagt, Leute, time out. Können wir mal kurz diese Diskussion unterbrechen? Und können wir mal kurz darüber staunen, was Gott hier gerade tut? Dass hier, also ich bin alt genug, um zu sagen, wenn mir das damals einer erzählt hätte. Ja? Also wenn mir in Studienzeiten einer erzählt hätte, dass ich mal mit Pastoren in Deutschland sitze und wir darüber diskutieren, dass wir Muslime, die zum Glauben an Jesus kommen, nicht zu schnell taufen sollen und in zu großen Zahlen. Das war völlig absurd, die Vorstellung. Das ist nicht passiert. Vor Jahren mit einem Missionar gesprochen im Nahen Osten, der gesagt hat, wenn du hier dein Leben verbringst im Dienst für Jesus und in der Zeit kommen 3 oder 4 Leute in deinem Dienst zum Glauben, dann kannst du froh sein. Weil es so eine geistliche Wüste war, wo jahrhundertelang nicht gesät worden ist. Und da musste erstmal gesät, umgegraben, bewässert werden. Und dann sind Hunderte und Tausende dazugekommen. Ich habe auch in Syrien gehört, vor 20 Jahren, dass es vielleicht in ganz Syrien 50 Gläubige gibt mit muslimischem Hintergrund. Und dann schrieb unser Freund Matthias von Frontiers, ja, ich bin gerade im Libanon, ich bin hier in einer Kirche, einer libanesischen Kirche, und hier sind neben den Einheimischen 200 Syrer, die mit der Gemeinde Jesus anbeten, ehemalige Muslime, in einer Kirche. Also Gott sammelt verlorene Schafe. Gott ist da dran. Man kann dann darüber diskutieren, das macht ja Arbeit. Manchmal begegnet mir die Idee, wenn die Erweckung kommt, dann lösen sich alle Probleme von selber. Nach allem, was ich in der Geschichte gelernt habe, ist das Gegenteil ist richtig. Wenn die Erweckung kommt, werden wir Probleme haben, von denen wir jetzt noch gar nicht träumen. Aber ich sage, Jesus, ich will diese Probleme haben. Jesus, ich will diese Probleme haben. Nicht, weil ich eine volle Kirche haben will, sondern weil ich will, dass Menschen zu Jesus kommen. Und dass in diesem Land nochmal was ganz anders geht. So wie man über Syrien gesagt hat, nee, hier passiert geistlich nichts. Sagt man über Deutschland das an vielen Stellen, da passiert nichts. Der Westen, da ist vorbei. Und ich will das nicht akzeptieren, dass das das letzte Wort ist. Und ich will das annehmen, was eine brasilianische Schwester auf dem Lausanner Kongress im letzten September in Korea gesagt hat. Ich glaube, es war prophetisch. Sie gesagt hat, Europa ist nicht postchristlich. Europa ist pre-revival. Europa ist vor der Erweckung. Herr, ich bete, dass du es tust und dass wir brauchbare Gefäße sind für dich. Und ich wünsche mir, dass wir uns erinnern, ich habe das eben schon mal gesagt, dass wir ja aus dieser Situation kommen. Dass wir selber das verlorene Schaf waren. Selbst wenn du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, nie was anderes gekannt hast. Jesus ist es, der dich nach Hause liebt, ins Haus des Vaters. Jesus ist der, der dir nachgeht. Und die Leute, die Kinder haben, wenn du mit denen mal wandern bist und dann laufen die Kinder, oder auch nur irgendwo auf dem Spielplatz, und die Kinder laufen hier auf der Kante lang und du bist mit so einem Puls da hinterher. Ich glaube, so geht der Vater uns oft hinterher. Und wir merken gar nicht, wie nah wir an der Kante sind. Aber er liebt uns nach Hause. Er hält uns. Und wir sind die, die er nach Hause geliebt hat. Wir waren mal die Hoffnungsfreunde von irgendwem, für die der gebetet hat. Dass deine Oma war oder deine Eltern oder jemand in der Schule, jemand, den du gar nicht kennst, der irgendwie dich aufs Herz bekommen hat. Und Jesus hat gewirkt, Jesus hat gehört. Und Menschen haben sich über dich gefreut. Menschen waren geduldig mit dir. Wenn du vielleicht auch nicht so alles ganz reif war, was du so abgesondert hast, und haben dich mitgenommen auf dem Weg. Oder du hast es vielleicht anders erlebt und das war alles ganz rocky erstmal, aber du hättest es dir gewünscht, dass da Leute sind, die dich an der Hand nehmen und mit dir gehen und die sich über dich freuen. Und dann gilt dieser Satz, sei die Person, die du gebraucht hättest, als du jünger warst. Du kannst immer darüber reden, was nicht war. Ich hatte gar nicht so richtig Jüngerschaft. Ich habe mir immer einen Mentor gewünscht und irgendwann wurden wir angefragt als Mentoren so von anderen. Manchmal geht das so. Dann sei der für andere. Ich will nochmal über die 99 reden, die da in der Wüste stehen bleiben. Der Hirte hat hier eine klare Priorität. Er geht dem Verlorenen nach. Aber das heißt ja nicht, dass die anderen ihm egal sind. Ich glaube, die Herausforderung ist, dass die, die schon länger zur Herde gehören, eben reifen und lernen und sich selber, und das sprengt das Bild von der Schafherde so ein bisschen, ja, aber anfangen, sich selber zu versorgen. Also Pastoren kennen diese Klage, ja, ich werde hier nicht ernährt, ich kriege nicht genug Schwarzbrot, ist immer nur für die Neuen und so, mach doch mal ein bisschen mehr Tiefe und so. Und das in einem gewissen Sinn ist das auch sinnvoll, natürlich, wir wollen nicht immer nur den ABC erklären, sondern auch bis Z mal kommen. Aber die Herausforderung ist dann eben, wenn du eine Weile dabei bist, dass du selber auch nicht nur wartest, dass dir einer, so wie wir mit Kindern unterwegs, ne, also die Kinder nehmen dann ein Pferd das Gras durch den Zaun reichen, das ist ja ganz niedlich, ne, aber also, dass du selber Weide findest, dass du selber mit Gottes Wort umgehen kannst und es auch tust, und es auch in der Regelmäßigkeit tust, dass du selber in eine Tiefe im Gebet kommst und dir die Hilfe suchst, die du da auch brauchst und nicht wie ein Vögelchen im Nest eben den Schnabel aufsperrst. Ja, versteht das Bild, glaube ich. Also wir müssen Selbstversorger, sozusagen Self-Feeder werden. durch Gebet, durch Gottes Wort und übrigens durch das Wachsen, das meiste Wachstum erleben wir da, wo wir dienen, da, wo wir für andere da sind. Wenn du mal, ob das in der Gemeinde ist oder ob das im Studium ist, wenn du ein Referat halten musst, wenn du anderen das erklären musst, dann merkst du, ob du das kannst, ob du es verstanden hast. Ich mache das manchmal, wenn mir einer was erklärt, wo ich keine Ahnung von habe, sage so, jetzt erkläre ich es dir nochmal und dann guck bitte mal, ob das jetzt völliger Quatsch ist, was ich dir erzähle. So, weil dann merken wir, ob ich es verstanden habe. Ja? Also, wenn du im Hauskreis bist und alle sind deiner Meinung, so, da wirst du nicht herausgefordert. Wenn du mit Renate auf der Straße stehst und irgendwie in ein Gespräch kommst, so, dann brauchst du deine Bibel und dann brauchst du einen Heiligen Geist, um zu wissen, wie du jetzt antworten kannst. Oder muss nicht auf dem Rudolfsplatz sein, ja, aber da, wo du anfängst zu dienen, da wächst du. Jesus gibt da eine interessante, macht eine interessante Aussage in Johannes 4. Johannes 4 ist dieses wunderbare Kapitel mit der Frau am Brunnen, langes Gespräch von Jesus. Und zum Schluss kommen dann, die Jünger waren die ganze Zeit unterwegs, um Proviant zu besorgen. Und dann kommen sie wieder und sagen so, jetzt ist aber auch mal was. Und Jesus sagt, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Und die Jünger checken das natürlich nicht und sagen, ach, hat irgendwer ihm doch noch ein paar Brote gebracht oder so. Und dann sagt er in Johannes 4, 34, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wenn ich mich traue, sage ich das manchmal ganz selten als Pastor, wenn Leute sagen, ich werde nicht satt geistlich. Ja, könnte es damit zu tun haben. Also wenn die Speise ist, dass wir das tun, was wir schon erkannt haben, dann erfahren wir auch daran, dass wir satt werden, wenn wir eben ins Tun kommen. Und meistens denken wir, oh, ich bin aber noch nicht bereit und ich, so Imposter-Syndrom oder so, ne, ich kann das noch gar nicht und ich muss das nochmal lernen. Und manchmal musst du eben einfach anfangen, es jemandem anders von Jesus erzählen. Irgendwo mit anpacken, im Dienst sein. Und dann merkst du, dass du lernst, dann merkst du, was du schon gelernt hast, dann merkst du, was du noch lernen musst. Das ist auch gut, aber dann lernst du zielgerichtet. Aber darin erfährst du auch Erfüllung. Jesus sagt, das ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Also wir sind aufgefordert, nicht einfach nur dumm in der Wüste rumzustehen, zu warten, dass wieder Futter kommt, sondern selber lernen und selber weitergeben. Und das sprengt wieder das Bild, dass die gefundenen Schafe sich natürlich mit auf die Suche machen dürfen. Okay, ich habe das Ganze überschrieben, das Gleichnis von den 99 verlorenen Schafen. Und vielleicht hat jemand schon gemerkt, irgendwie, das stimmt doch gar nicht. Die Geschichte geht doch ganz anders. Ich habe mir einfach ein bisschen Gedanken gemacht über unsere Statistik in Deutschland. Ich habe mal geguckt, also das ist hier von so einer atheistischen Stiftung, vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber die Zahlen stimmen, glaube ich. 7,9, das sind also Muslime schon mitgezählt, religiöse, praktizierende Gläubige in Deutschland, die also einmal in der Woche oder häufiger irgendwo im Gottesdienst auftauchen, inklusive Freitagsgebet, 7,9%. Das ist eine ähnliche Zahl, findest du immer wieder, so 6-7% Gottesdienstbesucher, also pro Woche. Ja, manche sagen, ich komme jeden Monat oder jede Weihnachten ganz regelmäßig oder so. Aber so, das ist mal eine Zahl in Deutschland. In Marburg haben wir in der Evangelischen Allianz vor Jahren mal eine Befragung von den Gemeinden gemacht, evangelisch, katholisch, Freikirchen. Wie viele Leute habt ihr im Gottesdienst? Das ist jetzt keine exakte Wissenschaft, weil natürlich Leute aus dem Landkreis kommen und Stadtgebiet und so weiter. Aber da kamen wir letztlich auf in Marburg, Stadtgebiet, 4.000, 5.000. Das ist auch schon 10, 15 Jahre her. Ich vermute, sind eher weniger. Also alle Kirchen zusammengenommen. Marburger Bevölkerung kommen wir auch ungefähr auf 6-7%. Also es gibt immer dieses Gerücht, dass Marburg so ein wahnsinnig frommes Pflaster gibt. Das ist insofern, wenn du hier als Christ kommst und sagst, ich suche mir eine Gemeinde, dann hast du ein paar zur Auswahl. Aber das heißt nicht, dass so viele in Marburg Jesus kennen. richtige Statistiken für ganz Deutschland gibt es nicht. Also die Evangelische Allianz sagt, sie ist verbunden mit vielleicht 1,5 Millionen Christinnen und Christen, also sogenannten Evangelikalen, wo wir uns dazu zählen. Andere, mit denen ich gesprochen habe, sagen eher unter 1 Million, die also aktiv sind, die sagen, ja, ich habe eine Beziehung zu Jesus, ich bin mit ihm unterwegs. Wir schauen Gott sei Dank niemandem ins Herz. Ja? Wir sind nicht der Hirte, der durchzählt, wer jetzt schon richtig gläubig ist und wer noch nicht. Da sollen wir uns auch hüten. Aber das sind so ein paar Richtgrößen, wo wir irgendwo im niedrigen, einstelligen Bereich immer wieder landen von Prozenten. Von daher eben dieser Gedanke, eigentlich ist es nicht so, dass da eins von 100 Schafen irgendwo in der Wildnis rumtapert, sondern eigentlich sind das, ja, wenn es nicht 99 sind, dann sind es meinetwegen, wenn wir nach Gottesdienstbesuch gehen, 93 von 100 Schafen, die sonst wo sind. Und nochmal, sonntags im Gottesdienst sein ist jetzt auch nicht das einzige Kriterium, aber ich gucke einfach, nach welchen Zahlen können wir denn mal uns orientieren? Wovon reden wir denn hier? Wir müssen das uns vor Augen führen. Als wir eins der ersten Veranstaltungen, die ich miterlebt habe mit Roberto Botreo, der uns über Zellgruppen gelehrt hat, war so eine Mitarbeiterschulung. Und da hat er auch über diese Zahlen, 1%, 2% der Deutschen vielleicht mit einem lebendigen Glauben unterwegs. Und dann hat er so eine Umfrage gemacht, was war der entscheidende Faktor, wie du zum Glauben gekommen bist. Ich habe da schon in den letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen, dass in allen Umfragen 80% der Christen sagen, im Wesentlichen waren das persönliche Beziehungen. Also meine Familie, meine Eltern, Freunde, die mich eingeladen haben. So, dass einfach nur über Internet oder so jemand zum Glauben kommt, passiert, haben wir hier auch schon erlebt, aber ist die Ausnahme. Also 1-2% lebendige Christen, die auch missionarisch unterwegs sind, oder einige von denen, 80% kommen Menschen zum Glauben über Beziehungen. Das heißt, und Roberto hat es dann sehr auf den Punkt gebracht, wenn du mit einem von denen verwandt bist, wenn du einen von denen kennst, Segen dir, wenn du einen von denen kennst, wenn du in einer christlichen Familie aufwächst, dann hast du eine Chance. Und sonst, sagte er dann so, viel Glück. Ja, viele Menschen kennen niemanden, der Jesus kennt. Also das ist die Situation, vor der wir stehen, ihr Lieben. Es ist mir wichtig, dass wir die wahrnehmen. Dass wir eher die 99 verlorenen Schafe haben. Und deshalb habe ich das umgetextet ein bisschen. Also welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er 99 von ihnen verliert? So, was macht er dann? Macht er dann weiter Programm wie immer? Oder einmal im Jahr machen wir auch was Missionarisches oder so, um mal ein Schaf zu suchen? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und ich möchte zurückgehen mit euch zu dem Herz des guten Hirten. Er ist der, der die Schafe liebt. Die, die schon bei ihm sind, die irgendwo in der Wanderschaft sind. Und er will sie nach Hause lieben. Und er will uns mit dieser Liebe erfüllen. Er erfüllt uns nicht zuerst mit To-Do-Listen, mit schlechtem Gewissen. Mein Ziel ist hier auch nicht, euch ein schlechtes Gewissen zu machen, aber etwas von seinem Herzen zu teilen. Und wenn das dein Gewissen berührt, dann ist es gut, wenn es der Heilige Geist ist. Also die Einladung ist, dass wir uns anstecken lassen von seinem Hirtenblick, Hirtenblick der Liebe. Ja, er sah die Schafe und sie waren er sah die Menschenmengen und sie waren verschmachtet wie Schafe ohne Hirten, hat Renate vorhin von gesprochen. Ich wünsche mir, dass wir uns auch anstecken lassen von seiner Freude. Ja, es geht nicht um Pflichterfüllung, sondern jetzt muss ich das auch noch machen, sondern wow, wie toll ist das, wenn du erlebst, dass jemand anfängt, gute Fragen zu stellen und erstmal auch schlechte Fragen zu stellen, aber du merkst, er fängt an, sich auseinanderzusetzen. Das lässt ihm irgendwie keine Ruhe, was du ihm von Jesus erzählt hast. Bei manchen von uns, manche erleben das häufig, für manchen von uns ist das schon lange her, dass wir in so einer Situation waren. Ich wünsche mir, dass das Alltag wird. Und ja, lassen wir uns von ihm bewegen zu Menschen, die Jesus so sehr liebt, dass er für sie gestorben ist. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir die nächsten Schritte gehen in dieser Berufung, Hoffnungsträger zu sein. ich gleich ein bisschen was noch zu sagen. Ich werde jetzt erstmal beten, das aufnehmen und dann gibt es sozusagen noch ein PS zu der Predigt, wo es um die nächsten Schritte geht und dann singen wir ein Lied miteinander. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine Liebe. Vater, ich danke dir für deine Liebe, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Jesus, du bist aus lauter Liebe diesen Weg gegangen. Du hast dich freiwillig hingegeben, damit wir nach Hause kommen konnten. Danke dafür. Danke für die, die für mich gebetet haben. Danke für die, die mir von dir erzählt haben. Und danke, dass du mich nicht nur als Schaf im Stall stehen lässt, weil ich schon mal drin bin, sondern dass du mich sendest. Und dass wir Hoffnungsbringer sein können, Hoffnungsträger sein können für die Menschen um uns herum. Und ich bete, dass du uns dazu erfüllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Dass du uns deine Augen gibst für unsere Mitmenschen. Dass du uns deine Liebe gibst. Und dass du uns auch Weisheit gibst für die nächsten Schritte. Amen. Wir wollen, das haben wir auch in unserem Visionspapier formuliert, bei der Frage, wie setzen wir denn die Dinge um, wollen einen neuen Anlauf machen mit kleinen Gruppen, in denen wir gemeinsam Jesus nachfolgen und in denen wir gemeinsam unsere Freunde mit Jesus gemeinsam nach Hause lieben. Das lief unter der Überschrift Zellgruppen, einige, die hier schon länger dabei sind, schon gehört, mitgemacht zum Teil. Und wir haben gesagt, wir sprechen jetzt von Hoffnungsgruppen. Was ist genau das? Wir teilen diese Hoffnung miteinander und mit anderen. Denn wir sind keine Einzelkämpfer. Ja, das war für mich das fehlende Puzzleteil. Ich bin nicht besonders evangelistisch, habe das neulich gesagt, von meiner Grundbegabung, hatte ja neulich gepredigt über Evangelisation für Unbegabte. Und ich höre dann so eine Predigt wie diese und denke, jetzt müsste ich eigentlich los, aber ich weiß gar nicht wie. Und ich bin nicht schüchtern, wenn ich hier vorne stehe, aber irgendwen anzuquatschen, auf Zettel verteilen auf der Straße. Ich finde das toll, ne? Da passieren Dinge, hier Menschen kommen zu glauben. Ich habe immer Mitleid mit den Leuten, weil ich selber nicht angesprochen will auf der Straße. Also das ist nicht so mein Weg. Und wie gut ist das, dass wir nicht alleine losschlagen müssen und jeder bringt dann 5 Bekehrte mit, sondern dass Jesus uns in Gemeinschaft stellt und er ruft uns miteinander, ihm nachzufolgen. Das war von Anfang an. Er hat am ersten Tag, wo er die ersten Jünger berufen hat, hat er nicht nur einen berufen, sondern gleich mehrere. Und die haben von ihm gelernt, aber auch haben sich auch aneinander gerieben. Wir können gemeinsam Jesus nachfolgen. Da haben wir schon Erfahrung mit, aber das wollen wir weitergehen. Und wir wollen gemeinsam für unsere Hoffnungsfreunde beten, regelmäßig, konsequent. Es ist oft leichter, wenn man es mit anderen tut, wenn der andere nachfragt, was ist eigentlich aus Paul geworden? Hast du von dem mal wieder was gehört? Ach stimmt, ich wollte ihn ja einladen. Und wir wollen gemeinsam ihnen Jesus bezeugen, in Gemeinschaft. Und da hast du vielleicht schon den Draht zu der Person und der andere hat eine gute Art, mit ihm auch über tiefere Glaubensfragen zu reden, was dir nicht so leicht fällt. Aber wir machen es gemeinsam. Das ist ganz simpel gesagt, und ich will jetzt nicht das vertiefen, ganz simpel gesagt die Grundidee. Und wir laden euch ein, euch da mit einzuklinken. Und deshalb wollen wir einen Trainingskurs durchführen, Gemeindetraining für neue Hoffnungsgruppen. Im Mai bis Juli rein, jetzt nach Ostern geht's los, 20. Mai bis zu den Sommerferien wollen wir durch sein. Wir machen es bewusst kompakt, 4 Abende, wo wir nochmal über Gottes Herz sprechen, aber dann auch konkrete praktische Schritte, wie wir Freunde, Nachbarn damit reinnehmen können. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei wärst. Es ist dienstags 14-tägig, also da haben wir auch keine Hauskreise. Das heißt, ihr könnt als Hauskreis überlegen, ob ihr da gemeinsam hingeht oder ob ihr euch den zusätzlichen Abend nehmt. Oder ob ihr diejenigen, die wollen, da mal freigebt für die viermal, dass sie dann dahin gehen können. Und am Ende wollen wir gerne neue Gruppen starten. Dienstags 19.30 Uhr. Und ich habe, glaube ich, hier noch einen QR-Code. Da gibt es auch einen Link, der ist auch schon im Newsletter. Richtig toll, wenn ihr dabei seid. Wenn Fragen sind, sprecht mich gerne an nachher. Herzliche Einladung dazu. Gottes Herz schlägt für Menschen. Er ist der gute Hirte, der verlorenen Schafen nachgeht. Und er will uns damit reinnehmen, dass wir ein Teil von dieser Bewegung werden. Was für ein Vorrecht ist das? Lass uns aufstehen und zusammen singen.